Ich weiß nicht, ob Sie ab und an die Website unserer Gemeinde besuchen. Wenn Sie es diese Woche getan haben, dann wissen Sie bereits, worüber ich heute predige. Ich werde über die Verwandten von Jesus sprechen. Moment mal, denkt jetzt vielleicht der eine oder die andere, hatte Jesus überhaupt Verwandte? Der ist doch direkt vom Himmel gekommen. Ist nicht Gott höchstpersönlich sein Vater? Stimmt, stimmt alles. Aber es stimmt eben auch, dass Jesus zu uns auf die Erde kam, als Baby von einer menschlichen Mutter geboren, von Maria. Und Maria hatte einen Ehemann, Josef. Das war nun zwar nicht der leibliche Vater von Jesus, aber immerhin war er sozusagen der Ziehvater. Und Josef und Maria hatten dann zusammen weitere Kinder, die Geschwister von Jesus, Halbgeschwister, müsste man exakterweise sagen. Jesus teilte die Mutter mit ihnen, aber nicht den Vater. Ihr Vater war Josef, sein Vater war Gott. Auf jeden Fall, Jesus wuchs in einer ganz normalen irdischen Familie auf. In Markus 6, in Versen 2 und 3, da lesen wir Folgendes. Am Sabbat lehrte Jesus in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mensch das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier unter uns? So kam es, dass er bei ihnen auf Ablehnung stieß. Hier haben wir die engsten Verwandten von Jesus aufgelistet. Seine Mutter, seine Brüder, Halbbrüder, seine Schwestern, Halbschwestern. Ziemlich große Familie, nicht? Ich weiß nicht, wie viele Geschwister Sie haben. Heutzutage sind es bei den meisten ja nur noch ein oder zwei. Ich habe 5 Geschwister, wir sind 3 Brüder und 3 Schwestern. Und Jesus, wie viele Geschwister hatte Jesus? 6 mindestens. Mindestens 6. 4 Brüder sind hier namentlich genannt. Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und dann heißt es noch, und Schwestern in der Mehrzahl. Wenn man den Parallelbericht bei Matthäus liest, dann heißt es dort, und alle seine Schwestern. Und wenn man sagt, alle seine Schwestern, das klingt, als wären es noch mehr als nur 2. Das waren dann vielleicht 3 oder 4 oder 5. Die Mädchen sind sowieso meistens in der Überzahl. Und also dann waren das vielleicht an die 10 Geschwister. Kann gut sein. Na, da toben sich auch ein paar aus, ein paar von diesen. Das kann gut sein, dass das 10 Geschwister waren in der Familie. Eine große Kinderzahl war der ganze Stolz der Eltern im Orient und es war ihre Altersversicherung. Das ist im Nahen Osten und in Afrika heute noch so. Auf jeden Fall, Jesus ist in einer richtig großen Familie aufgewachsen. Übrigens, diese Liste hat eine markante Leerstelle, leer mit 2 E. Einer fällt auf, weil er ausfällt, der Vater. Josef wird mit keinem Wort erwähnt. Und das hat jetzt bestimmt nichts damit zu tun, dass Gott der wahre Vater von Jesus ist. Hier reden schließlich die Leute von Nazareth. Und für die war Jesus ganz selbstverständlich der Sohn von Josef. Nein, Josef ist schlichtweg von der Bildfläche verschwunden. Die einfachste Erklärung ist die, dass er damals bereits gestorben war. Das letzte Mal taucht er im Neuen Testament auf, als Jesus 12 Jahre alt ist und zum ersten Mal nach Jerusalem reisen darf. Und was tut der kleine Junge dort? Er setzt sich von seinen Eltern ab und setzt sich zu den Gesetzeslehrern im Tempel, um mit ihnen zu diskutieren. Und Josef und Maria suchen ihn 3 Tage lang, ehe es ihnen gelingt, ihn aufzustöbern. Bald darauf scheint Josef gestorben zu sein, denn danach begegnen wir ihm nie mehr im Neuen Testament, nur noch seiner Mutter und seinen Geschwistern. So, jetzt kennen wir die Verwandten von Jesus. Kennen wir sie wirklich? Ich will Ihnen noch einen zweiten Abschnitt aus dem Markus-Evangelium vorlesen. Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Da steht Folgendes. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist Habe ich zu schnell geklickt? Okay, alles klar. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist eine unglaubliche Aussage. Unglaublich überraschend. Damit hat niemand gerechnet. Jesus ist immer für eine Überraschung gut. Unglaublich ermutigend für die, die um Jesus herum sitzen und ihm zuhören. Jeder von ihnen kann ein Verwandter von Jesus werden. Jeder von uns kann ein Verwandter von Jesus werden. Aber irgendwie auch unglaublich krass gegenüber seinen Angehörigen, die draußen vor der Tür stehen und hoffen, dass er jetzt rauskommt. Darf man das denn, seine Familie so brüskieren? In aller Öffentlichkeit? Geht die Familie nicht über alles? Da stehen die Mutter und die Geschwister vor dem Haus und lassen ihren Sohn und Bruder rufen? Ich glaube, jeder einzelne Zuhörer von Jesus wäre einverstanden gewesen, wenn er seine Predigt unterbrochen hätte und nach draußen gegangen wäre. Eigentlich hätte jeder das erwartet. Familienbande sind schließlich heilig. Im Nahen Osten noch mehr als bei uns. Jeder hätte das erwartet, dass er so handelt. Und alle kennen das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Kennt Jesus es nicht? Befolgt er es nicht? Statt seiner Mutter Respekt zu erweisen, vor allen anderen den angemessenen Respekt, sieht er sich im Raum um und sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Fast so, als wollte er sagen, ich kenne die gar nicht. Den Leuten stockt der Atem. Geht er da nicht zu weit? Rebelliert er jetzt womöglich nicht bloß gegen das religiöse Establishment, die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sondern sogar gegen die eigene Familie? Sie können beruhigt sein, Jesus hat das fünfte Gebot nicht gebrochen. Er hat nichts gegen die Institution Familie. Er hat nichts gegen die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, nichts gegen die Achtung und Ehrerbietung der Kinder gegenüber ihren Eltern. Im Gegenteil, Jesus hat immer wieder betont, wie wichtig gerade diese elementaren Beziehungen sind und dass man sie pflegen soll. Und er hat es selber praktiziert. Als seine Mutter Maria weinend und hilflos unterm Kreuz stand, wo Jesus hing und litt, Todesqualen litt, da bringt er noch die Kraft und die Konzentration auf, sich um Liebe, voll Liebe um sie zu kümmern. Er sorgt dafür, dass sein Jünger Johannes sie zu sich nimmt und von jetzt an für sie sorgt. Er hat seine Mutter lieb gehabt. Dass er hier so scheinbar ganz anders reagiert, so abweisend, so schroff, das hat einen bestimmten Grund, einen guten Grund. Gehen wir nochmal an den Anfang dieses Bibelabschnitts zurück. Inzwischen waren seine Mutter und seine Geschwister gekommen. So beginnt keine völlig neue Episode. Da muss was vorausgegangen sein. Inzwischen waren sie gekommen. Und man muss nicht weit zurückblättern, um fündig zu werden. Nur bis zum Vers 20, da heißt es, Jesus ging nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Markus 3, Vers 20 und 21. Warum standen die Verwandten vor der Tür? Um ihrem Sohn und Bruder Beifall zu klatschen für all seine Wundertaten, für all seine wunderbaren Worte? Oder um ihn in einer Familienangelegenheit um Hilfe zu bitten? Schön wär's. Sie machten sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Hier steht im Originaltext genau das gleiche Wort wie später in der Leidensgeschichte von Jesus, als er von der jüdischen Tempelwache festgenommen wird. Festnehmen wollten ihn die Brüder. Natürlich nicht in böser Absicht, wie später die Führer des Volkes. Sie wollten ihn quasi vor sich selber bewahren, ihn aus dem Verkehr ziehen, in Schutzhaft nehmen sozusagen. All diese Menschenmassen, die ihn ständig umlagern, da bleibt nicht mal mehr Zeit für einen Imbiss oder eine Mütze voll Schlaf. Jesus ruiniert seine Gesundheit, er setzt sein Leben aufs Spiel. Und wahrscheinlich kam bei den Brüdern auch noch Angst dazu. Am Anfang von diesem Kapitel Markus 3, in dem wir jetzt die ganze Zeit uns bewegen, da steht Folgendes in Vers 6. Die Pharisäer fasten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Es ist gut möglich, dass die Familie davon Wind bekommen hat. Und da fuhr ihnen dann doch der Schreck in die Glieder. Sein Leben ist bedroht. Sein Leben und womöglich dann auch unseres als seine Angehörigen. Unser Bruder treibt es einfach zu weit. Er kennt keine Grenzen mehr. Sich mit der frommen Oberschicht anzulegen, mit den Mächtigen des Volkes, muss das sein? Weiß er, dass er dabei Kopf und Kragen riskiert? Weiß er überhaupt noch, was er tut? Am Ende ist er nicht mehr sein eigener Herr. Überspannt. Unzurechnungsfähig. Er hat den Verstand verloren. Wir müssen einschreiten, müssen sein Handeln überwachen und so das Schlimmste verhindern. Gut gemeint, aber für Jesus wäre das Ergebnis eine Katastrophe gewesen. Stellen Sie sich mal vor, Jesus hätte gesagt, meine Mutter möchte mich sprechen, aber natürlich, meine Mutter ist mir immer willkommen. Und zu seinen Zuhörern gewandt, einen Augenblick, bin gleich wieder da, gleich geht's weiter mit der Predigt. Und er wäre hinausgegangen und seine Brüder hätten ihn umringt, in die Zange genommen und abgeführt. Nichts wäre es mit dem Augenblick, gleich wieder die Predigt. Dass die nicht direkt ins Haus gegangen sind, das lag ja nicht daran, dass sie sich keinen Weg zu ihm bahnen konnten. Die wollten einfach kein Aufsehen erregen. Wenn sie Jesus vor all den Zuhörern und Zuschauern Handschellen angelegt hätten, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dann hätte das vermutlich einen kleinen Tumult ausgelöst. Ich untertreibe jetzt mal ein bisschen. Und das wollten sie sich ersparen. So oder so, aus. Schluss, das wäre das Ergebnis gewesen. Keine wunderbaren Worte mehr, keine Wundertaten mehr. Denn seine Familie war entschlossen, dafür zu sorgen, dass Jesus nicht mehr öffentlich auftritt. Das war es, was auf dem Spiel stand. Jesu Auftrag. Nicht die Ehrerbietung gegenüber seiner Mutter, die Ehrerbietung gegenüber seinem Vater. Der Auftrag, den ihm sein Vater im Himmel gegeben hatte. Der Auftrag, für dessen Erfüllung er doch auf die Erde gekommen war. Jesus sollte das Kommen von Gottes Reich ankündigen. Und seine Familie will ihm das Wort verbieten. Jesus sollte durch seinen Tod uns von unserer Schuld befreien. Und seine Familie will verhindern, dass er stirbt. Und deswegen konnte es an dieser Stelle keinen Kompromiss geben. Jesus musste seinen Brüdern deutlich machen, dass er einer höheren Macht unterstand. Nicht seine Familie durfte über ihn verfügen, Gott verfügte über ihn, sein Vater im Himmel. Wissen Sie, das hat Jesus seinen Verwandten schon mehrfach beizubringen versucht, dass da ein anderer ist, der über ihn verfügt. Das hat er vor allem seiner Mutter beizubringen versucht. Zum Beispiel damals im Tempel, als seine Eltern nach dem 12-jährigen Jesus suchten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das nur antun? Dein Vater und deine Mutter haben dich verzweifelt gesucht. Und jetzt gucken Sie mal, was Jesus sagt. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Das Haus seines Vaters, das stand doch in Nazareth, das Haus von Josef. Aber das Haus seines Vaters, das stand in Jerusalem, das war der Tempel. Man könnte das auch so übersetzen. Wusstet ihr nicht, dass ich in den Angelegenheiten meines Vaters tätig sein muss? Beides stimmt. Jesus ist im Auftrag eines anderen unterwegs. Und dann heißt es, doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Maria verstand noch nicht wirklich, dass Jesus Gott zum Vater hatte und dass seine tiefste Loyalität nicht ihr gehörte, sondern seinem Vater im Himmel. Oder dort in Kana, bei dieser Hochzeitsfeier, wo plötzlich der Wein alle ist. Wieder meinte Maria, sie müsse Jesus auf die Sprünge helfen, sie könne ihn herumdirigieren. Und wie reagierte Jesus? Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meinen Zeitplan bestimmst nicht du. Ich warte auf Anweisung von meinem Vater im Himmel. Liebe Frau. Liebe Mutter, müsste er doch eigentlich sagen. Er sagt, liebe Frau. Das ist keine unfreundliche Anrede, aber es ist eine Anrede, mit der Jesus einen klaren Schnitt vollzieht. Ich bin nicht von dieser Welt. Mein Vaterhaus ist im Himmel. Ich bin in keiner Weise von dir abhängig. Offensichtlich, das zeigen diese verschiedenen Begebenheiten, offensichtlich fiel nicht mal bei Maria der Groschen von jetzt auf nachher. Offensichtlich dachte sie immer und immer wieder, in ihrer Rolle als Mutter hätte sie ein besonderes Anrecht auf ihn. Und das musste Jesus ihr aus dem Kopf und aus dem Herzen treiben. Zurück zu unserer Begebenheit. Es geht also nicht darum, ob man seine Familie achten soll oder nicht. Natürlich soll man sie achten. Aber es geht darum, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, das Opferlamm, der Messias. Hätte Jesus seinen Vater und seinen Auftrag verraten, wenn Jesus hier rausgegangen wäre, seiner Mutter zuliebe, seinen Brüdern zuliebe, dann hätte er seinen Auftrag und seinen Vater verraten. Vielleicht ist Ihnen vorher, als wir die Verse aus diesem Markus Kapitel 3 lasen, etwas aufgefallen. Wir haben den Vers 21 gelesen. Vers 20 und 21, wo sie beschließen, ihren Bruder zurückzuholen. Sie machen sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Und dann haben wir noch früher die Verse 31 bis 35 gelesen. Da hieß es am Anfang, inzwischen waren die Brüder angekommen. Aufgebrochen sind die Leute, die Geschwister, in Nazareth, der Heimatstadt von Jesus, dem Wohnort der Familie. Und ihr Weg führte sie nach Kapharnaum, wohin Jesus mit seinen Jüngern umgezogen war. Das ist eine Strecke von etwa 40 Kilometern. Meine Frage, was geschah denn, während sie unterwegs waren? Wir haben bis Vers 21 gelesen und dann einen Sprung gemacht nach Vers 31. In der Zwischenzeit waren sie unterwegs. Was ist denn da passiert? Das haben wir jetzt nicht, können wir nicht alles lesen, es wird zu lang. Aber in dieser Zeitspanne, lesen Sie es mal nach in Markus 3, da kommen einige Schriftgelehrte von Jerusalem und behaupten, Jesus würde im Bund mit dem Teufel stehen. Jesus sei von Dämonen besessen. Er habe einen bösen Geist. Also schon wieder eine Attacke gegen Jesus, eine noch schlimmere. Nicht nur, er hat den Verstand verloren, nein, der Gesandte Gottes ist in Wirklichkeit ein Gesandter des Teufels. Jesus wehrt sich entschieden gegen diese Unterstellung, er widerlegt sie unwiderleglich. Aber eins wird dabei klar, immer wieder wird sein Auftrag in Frage gestellt. Immer wieder versucht jemand, ihn mundtot zu machen. Eine Angriffswelle nach der anderen rollt auf Jesus zu. Und indem Markus das so unmittelbar nacheinander berichtet, geradezu miteinander verflicht, erst die Familie, die sich auf den Weg macht, dann die fromme Oberschicht und dann nochmals die Familie, die jetzt endlich ankommt, mit dem allem macht Markus deutlich, das liegt auf derselben Linie. Die Familie solidarisiert sich sozusagen mit den größten Skeptikern von Jesus, den schlimmsten Gegnern. Die kommen nicht, um Jesus zu unterstützen, die kommen, um ihn zu blockieren. Sie stellen sich nicht hinter ihn, sie stellen sich gegen ihn. Seine Mutter und seine Brüder treten hier als seine Gegenspieler auf. Wer ist denn der eigentliche Gegenspieler von Jesus? Der Teufel natürlich, der Feind Gottes und der Feind aller Menschen. Ganz am Anfang seines Dienstes zog sich Jesus in die Wüste zurück und dort wurde er offen vom Teufel attackiert. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich vom Tempeldach hinunter. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, will ich dich zum Herrscher über alle Reiche dieser Welt machen. Dreimal hat der Teufel Jesus offen attackiert und dreimal hat Jesus die Attacke abgeschmettert. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel war gescheitert. Es war ihm nicht gelungen, Jesus von seinem Auftrag abzubringen. Hat der Teufel deswegen kapituliert? Hat er aufgehört, Jesus herauszufordern? Absolut nicht. Der Teufel wäre nicht der Teufel, wenn er so mir nichts, dir nichts die Waffen strecken würde. Am Ende der Versuchungsgeschichte, diesen dreimaligen Attacke, da steht etwas ganz Überraschendes in Lukas 4, 13. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Für einige Zeit, also nicht für immer. Der Teufel würde wiederkommen. Für einige Zeit, das könnte man auch so übersetzen, bis sich ihm eine günstige Gelegenheit bot. Das ist genauso richtig übersetzt. Der Teufel zog sich zurück, aber nur um einen geeigneten Zeitpunkt abzuwarten und es mit einer anderen Methode von Neuem zu versuchen. Mit der offenen Konfrontation war er gescheitert. Jetzt kommt er anders. Hier in Markus 3, da versteckt er sich hinter den Gesetzeslehrern, hinter denen, die es wissen müssen. Er hat einen bösen Geist. Vielleicht bringt er Jesus damit zu Fall. Als auch das nicht klappt, da setzt sich der Teufel die Maske der Familienangehörigen auf. Erst die Peitsche, jetzt das Zuckerbrot. Auf seine Brüder wird er doch hören. Seiner Mutter kann er doch keine Bitte abschlagen. Und noch später spricht der Teufel sogar mit der Stimme des engsten Vertrauten von Jesus, mit der Stimme von Petrus, dem Anführer des Jüngerkreises. Jesus hat den 12 zum ersten Mal angekündigt, dass er demnächst viel erleiden müsse und getötet würde. Leiden und Sterben gehört zu meinem Auftrag, hat er ihnen gesagt. Dazu bin ich auf die Erde gekommen. Und wie reagierte Petrus? Petrus nahm ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Petrus will Jesus vor dem Leiden bewahren. Ist gut gemeint von Petrus, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Petrus hat sich, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, dazu hergegeben, Sprachrohr des Teufels zu sein. Er wollte Jesus daran hindern, den Weg weiterzugehen, den ihm sein Vater aufgetragen hat. Jesus durchschaut dieses verlockende Angebot. Er schaut durch Petrus hindurch, er sieht den Teufel hinter ihm stehen. Geh weg von mir, Satan! Du meinst, jetzt hättest du eine besonders günstige Gelegenheit erwischt, mich von meinem Ziel abzubringen. Wer will schon gern leiden und sterben? Und wer würde nicht auf seinen besten Freund hören wollen? Aber auch diesmal scheitert der Teufel. Jesus weiß, wer hinter der Maske steckt. Er sieht hinter die Kulissen. Zum Glück für uns. Und sehen Sie, auf dieser Linie müssen wir die Geschichte von Markus 3 verstehen, diese Abweisung der eigenen Familie. Wie auch immer der Teufel Jesus begegnete, ob in eigener Person oder im Gewand der Frommen oder des Freundes oder der Familie, es waren alles Versuche, Jesus zu Fall zu bringen. Hätte Jesus auf das Urteil der Frommen gehört, auf den Rat des Freundes, auf die Bitte der Familie, er wäre gescheitert. Er wäre nicht der Messias geblieben. Er wäre nicht das Opferlamm geworden. Und für uns gäbe es keine Befreiung von Schuld, keine Runderneuerung unseres Lebens, keine Perspektive für die Zukunft. Ja, es war gut und richtig, dass Jesus so reagiert hat, wie er reagiert hat. Das war der erste Teil. Nun gehört zu seiner Reaktion ja noch was ganz anderes, etwas durch und durch Positives. Und damit wollen wir uns jetzt noch beschäftigen. Jesus weist ja nicht nur seine Angehörigen ab, wenn er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Er sieht sie der Reihe nach an, die da um ihn herum sitzen und sagt, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das ist eine fantastische Aussage. Wissen Sie, was Jesus hier tut? Er gründet eine Familie, er gründet seine Familie. Er schafft sich seine eigenen Angehörigen. Hier spricht Jesus zum allerersten Mal im Neuen Testament von der Gemeinde. Oder genauer von dem, was später dann die Gemeinde genannt wird. Er erklärt Menschen, die nicht im leisesten mit ihm verwandt sind, zu seinen engsten Angehörigen. Und er fügt auch gleich hinzu, wie man zu seinem Bruder wird, zu seiner Schwester, zu seiner Mutter, indem man den Willen Gottes tut. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das bedeutet, in dieser Familie zählen Blutsbande nichts. Sie kennen ja die Redensart, Blut ist dicker als Wasser. Kennen Sie das in der Schweiz? Wir haben das so, Blut ist dicker als Wasser. Mit anderen Worten, die leiblichen Familienangehörigen stehen einem näher als alle noch so lieben Freunde und Bekannten. Nein, sagt Jesus, in meiner neuen Familie spielt es überhaupt keine Rolle, ob jemand seinem Stammbaum nach mit mir verwandt ist oder nicht. Wenn du den Willen Gottes tust, stehst du mir ganz genau so nah wie meine leiblichen Brüder. Vorausgesetzt, die tun den Willen Gottes. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das bedeutet, jeder kann zu dieser Familie gehören. Damals war das nur eine kleine Schar von Jüngern, vielleicht nur die 12. Seht, er sagte, seht, das sind meine Brüder, meine Schwester und meine Mutter. Er hat auf sie gezeigt. Aber dann hat er die Sache ganz bewusst ausgeweitet. Wer auch immer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Um den Willen Gottes zu tun, muss man nicht zum Stamm Juda gehören oder zum israelitischen Volk. Auch ein Indianer kann Gottes Willen tun. Auch ein Filipino, auch ein Maasai, auch ein Deutscher, auch ein Schweizer, auch ein Zürcher. Später wird Jesus diese 12, diese ersten der neuen Familie, in alle Welt schicken. Geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Anders gesagt, zeigt ihnen, wie sie sich meiner Familie anschließen können. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Anders gesagt, lehrt sie, den Willen Gottes zu tun. Und noch später wird aus dieser mini-winzigen Zwergenfamilie, damals in Kapharnaum, in dem Haus von Petrus und Andreas, eine gigantische Riesenfamilie werden. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Ich glaube, etwas von dem hat Jesus schon vor seinem inneren Auge gesehen, als er die Blutsbande kappte und stattdessen eine Familie gründete, die durch das Band des Glaubens zusammengehalten wird. Blut ist dicker als Wasser, sagt man. Mag sein, aber dann stimmt erst recht, Glaube ist dicker als Blut. Das Band des Glaubens ist stärker als alle Familienbande. Kennen Sie das auch? Die Freude, wenn man irgendwo hinreist in unserer Welt und dort einen Gottesdienst besucht oder auch nur einen einzelnen Christen trifft, im Hotel vielleicht, im Bed and Breakfast. Das kann in Europa passieren, in Amerika, in Afrika, in Asien. Und jedes Mal ist es einfach wunderbar. Es ist die Freude, Verwandte anzutreffen, Familienmitglieder. Das ist tausendmal schöner, als wenn man ein leibliches Familienmitglied trifft, das nichts von Jesus wissen will. Das, was die geistlichen Geschwister verbindet, ist viel umfassender und geht viel tiefer als das, was leibliche Geschwister verbindet. Christen haben so vieles gemeinsam, über die ganze Erde hin. Sie haben so viele gleiche Erlebnisse gemacht, Standarderlebnisse, die zum Christsein gehören. Sie haben ihr Leben Jesus anvertraut. Ob der Asiate oder der Afrikaner oder der Europäer. Sie haben Vergebung erfahren. Sie interessieren sich brennend für die Bibel. Sie bemühen sich, ihre Gebote zu befolgen. Sie lieben ihre Mitchristen. Sie packen Aufgaben an, die Gott ihnen gegeben hat. Sie haben dieselbe Hoffnung und dasselbe Ziel. Wildfremde Menschen verstehen sich auf Anhieb, weil sie Christen sind. Kein Wunder, sie haben tausend Dinge gemeinsam. Das ist einfach klasse. Glaube ist dicker als Blut. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das bedeutet auch, als Christ bin ich nie allein. Vielleicht sind Sie allein, ohne Ehepartner oder verwitwet, ohne Geschwister. Vielleicht kommen Sie sich einsam vor und verloren. Gerade dafür ist die Familie von Jesus gut. Vielleicht werden Sie in Ihrer Familie nicht verstanden, weil Sie an Jesus glauben und alle anderen wollen nichts davon wissen. Vielleicht werden Sie deswegen sogar angefeindet und verstoßen. Gerade dafür ist die Familie von Jesus gut. Jesus kennt solche Spannungen, solche Feindseligkeiten, solche offene Feindschaft. Er hat das in seiner eigenen Familie durchgemacht. Und gerade deshalb, auch deshalb formt er eine neue Familie, schenkt uns neue Brüder und Schwestern als Ersatz sozusagen, als viel besseren Ersatz, als tausendfachen Ersatz für das, was wir vielleicht verloren haben. Ist das nicht tröstlich? Ist das nicht ermutigend? Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Das bedeutet noch etwas. Zu Jesus kommt man freiwillig. In eine irdische Familie, da wird man hineingeboren. Als ich zum ersten Mal begriff, dass es mich gibt, da musste ich im gleichen Atemzug zur Kenntnis nehmen, dass ich ein Symank bin. Ich war ja schon ein Symank, bevor ich es begriffen hatte. Ob mir das passte, da hat mich keiner nachgefragt. Ich hätte ja auch nichts ändern können dran. Aber Christ ist man nicht automatisch, quasi von Geburt. Und Christ wird auch niemand automatisch. Zum Beispiel, indem er sich einem christlichen Einfluss aussetzt oder irgendwas tut, was er oder was die Leute für christlich halten. Nein, Jesus hat es so klar und so einfach wie möglich gesagt: Zu meiner Familie gehört, wer den Willen Gottes tut. Den Willen Gottes tun, das kann man tun oder das kann man lassen. Das ist eine ganz und gar freiwillige Angelegenheit. Du bist kein Christ nur, weil deine Mutter Christ war. Es gibt kein Second-Hand-Christentum. Oder weil dein Großvater der Gemeinde ein großes Legat hinterlassen hat. Oder weil du Sonntag für Sonntag brav die Kirchenbank drückst, obwohl ich das super finde. Oder weil du dich Kapitel für Kapitel durch die Bibel durcharbeitest, obwohl ich das noch viel superer finde. Du bist Christ, wenn du den Willen Gottes tust. So einfach ist das. Wenn du den Willen Gottes tust. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter, sagt Jesus. Und da könnte man jetzt doch ganz schön ins Grübeln kommen und ins Schwitzen, auch als Christ. Tue ich denn Gottes Willen? Immer und überall? Und wenn nicht, bin ich denn dann überhaupt ein Bruder von Jesus? Habe ich dann überhaupt das Recht, mich zu dieser Familie zu zählen? Wissen Sie, was mir an der Stelle weiterhilft? Der Blick auf die 12 Jünger, die da um Jesus herum saßen. Taten denn diese 12 immer, was Gott wollte? Befolgten sie ständig alle Gebote? Natürlich nicht, leider nicht. Das wusste Jesus und das wussten sie selber. Und doch erklärt er, dass sie seine Brüder sind, weil sie Gottes Willen tun. Das ist die Begründung. Er sagt, sie tun Gottes Willen. Frage, was war denn bei ihnen so anders als bei all den anderen? Ganz einfach, sie gingen bei Jesus in die Schule, in die Lebensschule. Sie waren bereit und entschlossen zu tun, was er ihnen sagte. Sie hatten sich entschieden, Jesus zu folgen, koste es, was es wolle. Sehen Sie, das heißt es, Gottes Willen zu tun. Gottes Willen zu tun heißt, hat immer mit Jesus zu tun. Im Johannesevangelium gibt es einen tollen Vers, der uns das klar macht. Da wird einmal berichtet, wie die Leute zu Jesus kamen und fragten, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Hier haben wir es, um Gottes Willen zu tun. Und wissen Sie, was Jesus geantwortet hat? Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Mit anderen Worten, dass ihr an mich glaubt, an Jesus Christus, an den Sohn Gottes. Gottes Willen tun heißt in allererster Linie an Jesus glauben. Und an Jesus glauben heißt Jesus vertrauen. Und Jesus vertrauen heißt auf Jesus hören, eine Beziehung zu Jesus aufbauen, sich von Jesus seine Schuld vergeben lassen, sein Leben mit Jesus zu teilen, seine Zukunft von Jesus gestalten lassen. Gottes Willen tun ist also nicht primär eine Liste von Geboten, die wir dann abhaken. Es ist eine Grundhaltung. Es ist die einzig angemessene Grundausrichtung unseres Lebens, die Ausrichtung auf Jesus. Das war bei den 12 der Fall. Das war bei ihnen anders als bei all den anderen draußen vor dem Haus. Das war bei ihnen der Fall, diese Grundausrichtung, trotz all ihrer Fehler und Schwächen. Und das kann auch bei uns der Fall sein, trotz all unserer Schwächen und Fehler. Und wenn das der Fall ist, dann dürfen wir uns zu Recht zur Familie Gottes zählen. Dann sind wir Brüder und Schwestern von Jesus. Ich glaube, als Jesus das vor all den anderen zu seinen Jüngern sagte, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern. Ich glaube, das sind die vor Freude und Stolz fast geplatzt. Vor Stolz auf ihren Herrn und vor Freude, dass sie ihm so nah sein dürfen. Gott ehrt die, die sich seinem Sohn Jesus anschließen. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf die Verwandten von Jesus zurückkommen. Ich meine jetzt die leiblichen Verwandten, die mit denen wir gestartet haben. Damals hatten sie noch nicht begriffen, wer ihr Bruder wirklich war. In Johannes 7, Vers 5, da heißt es frank und frei, nicht einmal seine eigenen Brüder glaubten an ihn. Damals, in dieser Begebenheit, da hat Jesus ihnen freundlich, aber unmissverständlich klargemacht, dass sie kein größeres Anrecht auf seine Zuwendung haben als irgendjemand sonst. Damals hat Jesus sie mehr indirekt als direkt zur Buße gerufen. Ihr handelt eigenmächtig. Ihr tut nicht Gottes Willen. Er hat sie zur Umkehr aufgefordert. Tut den Willen Gottes. Und er hat ihnen ein Angebot gemacht. Dann seid ihr wirklich meine Brüder. Ihr wollt die sein, die mir am nächsten stehen? Dann tut Gottes Willen. Und dann freut euch, dass es noch Hunderte und Tausende andere gibt, die mir genauso nahestehen wie ihr. Wissen wir irgendetwas darüber, ob die Verwandten von Jesus ihre Lektion gelernt haben? Ob sie den Schritt von der leiblichen Familie in die geistliche Familie vollzogen haben? Ob sie die Blutsbande gegen die Glaubensbande eingetauscht haben? Wissen wir irgendwas darüber? Oh ja, wir wissen es. Nachdem Jesus auferstanden und in den Himmel zurückgegangen war, da trafen sich die 12, die wir später die Apostel nennen, die trafen sich jeden Tag in Jerusalem in einem großen Raum und beteten inständig um den Heiligen Geist, den Jesus ihnen versprochen hatte. Das wird im ersten Kapitel der Apostelgeschichte berichtet. Und dann heißt es dort in Vers 11, auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Und dann kommt der Pfingsttag und sie alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auch Maria, auch die Brüder von Jesus. Ist das nicht einfach toll? Was muss das Jesus damals geschmerzt haben, dass seine Brüder zu seinen Lebzeiten sich gegen ihn stellten? Dass sie einfach nicht nachvollziehen konnten, was sein Auftrag war und wo er herkam? Und was muss das Jesus jetzt gefreut haben, nach seiner Auferstehung feststellen zu dürfen, dass es auch bei ihnen Klick gemacht hat? Dass sie in ihrem Bruder ihren Retter erkannten und dass sie sich ihm anschlossen? Erinnern Sie sich noch an die Namen der Brüder von Jesus? Ich gehe nochmal ganz weit zurück. Hier. Da hatten wir die Namen der Brüder von Jesus. Jakobus, Joses, Judas, Simon. Ich habe gar keine so Übung hier, merke ich gerade. Ich hätte immer alles hier nachgucken können. Okay, das wird vielleicht mal besser. Also, Jakobus, Judas, Joses, Judas und Simon. Kommt Ihnen der eine oder andere Name bekannt vor? Genau, es gibt doch diesen Jakobusbrief, ziemlich weit hinten im Neuen Testament. Kleiner Brief, man überblättert den ganz schnell. Den hat dieser Jakobus hier geschrieben, der leibliche Bruder von Jesus. Und es gibt doch einen Judasbrief, der ist noch kleiner, noch weiter hinten im Neuen Testament, den überblättert man noch schneller, der besteht nur aus einem Kapitel. Den hat dieser Judas hier geschrieben, der leibliche Bruder von Jesus. Also mindestens zwei von den vier genannten sind zu führenden Gestalten in der frühen Christenheit geworden. Jakobus galt sogar zusammen mit Petrus und Johannes als eine Säule der Gemeinde von Jerusalem. Jakobus war nachher einer, der, als Petrus dann aus Jerusalem fliehen musste, der einzige Führer und Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Er wurde der Gerechte genannt, weil er so kompromisslos Jesus folgte. Und es wird überliefert, dass er so intensiv und viel gebetet hat, dass er Knie wie ein Kamel gehabt hat. Nun gut, auf jeden Fall, Jakobus und Judas sind zwei, deren Glauben wir nachlesen können in ihren Briefen. Und jetzt sehen Sie mal, wie sich die beiden in ihren Briefen vorstellen. Jakobus beginnt seinen Brief so. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Merken Sie was? Jakobus hat seine Lektion gelernt. Nicht Jakobus, Bruder von Jesus Christus. Stimmen würde das ja, aber das wäre die falsche Ebene, das verkehrte Signal. Jakobus könnte versucht sein, damit zu punkten. Hey Leute, falls ihr es nicht wisst, ich bin sein leiblicher Bruder. Ich stehe ihm noch ein klitzekleines bisschen näher als ihr. Und er könnte damit Druck machen. Mein Brief ist besonders wichtig. Meine Anweisungen müsst ihr ganz besonders befolgen. Nichts davon. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Auf der Ebene, auf die es ankommt, in der Familie, die allein zählt, ist Jesus sein Herr und er ist sein Diener. Nicht mehr und nicht weniger. Er sucht sich keine andere Legitimation, keine andere Autorisierung dafür, dass er den Brief schreiben darf. Und Judas beginnt seinen Brief so. Judas, Diener Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Das klingt fast noch bescheidener. Bruder des Jakobus, warum nicht auch Bruder des Herrn Jesus, von Jesus Christus? Weil bei Jesus die Familienbande nicht mehr zählen, sondern das Band des Glaubens. Judas hat seine Lektion ebenfalls gelernt. Wissen Sie, menschlich gesprochen dürfte Ihnen das gar nicht so leicht gefallen sein, so ganz auf jeden Hinweis zu verzichten, dass Sie ja mit Jesus groß geworden sind. dass sie Gemeinsamkeiten mit Jesus haben, die die anderen Christen nicht vorweisen können. Menschlich gesprochen wird es ihnen nicht leicht gefallen sein, ihren Bruder plötzlich als ihren Herrn zu bezeichnen und sich als Diener ihres Bruders. Aber sie tun es. Und sie tun es von Herzen, aus voller Überzeugung. Denn sie sind Christen geworden. Sie haben ihr Leben dem anvertraut, der auch für sie sein Leben gelassen hat. Und sind bereit, diese neue geistliche Familie für wichtiger zu halten als die alte leibliche. Aus den leiblichen Verwandten von Jesus sind seine wahren Verwandten geworden. Und Sie und ich, wir sind eingeladen, uns ebenfalls dieser Familie anzuschließen. Damit bin ich eigentlich fertig. Ich möchte mit zwei kleinen Bildern schließen. Das eine Bild ist eigentlich eine Definition, die ich mal vor langer Zeit gelesen habe und mir notiert habe, weil sie mir so gut gefällt. Eine Familie ist eine Gruppe von Menschen, die am selben Tisch sitzen und dort Suppe und Vertrauen schöpfen und dadurch groß und stark werden. Ich mag diese Definition, nicht nur, weil ich ein Suppenfan bin. Ich mag das ganze warmherzige Bild, wie man so zusammen um den Tisch sitzt und Suppe löffelt und Vertrauen schöpft. Ich finde, das lässt sich auch auf die neue Familie anwenden, mit der wir uns jetzt beschäftigt haben. Nur leben wir natürlich im Haus Gottes nicht von Suppe, sondern von Gottes Wort und vom Befolgen von Gottes Wort. Also wenden wir es mal an. Die neue Familie, die Familie von Jesus, ist eine Gruppe von Menschen, die am selben Tisch sitzen, an einem runden Tisch. Keiner sitzt weiter oben, keiner muss weiter nach unten rücken. Alle stehen im selben vertrauten, engstmöglichen Verhältnis zu Jesus, ihrem Herrn. Also ist eine Gruppe von Menschen, die am selben Tisch sitzen und die dort Gottes Wort essen und Vertrauen zu Gott schöpfen und dadurch groß und stark werden. Das ist die Gemeinde Jesu, das ist die neue Familie. Und das zweite Bild, das letzte, das liefert uns genau die Begebenheit, die wir jetzt zusammen angesehen haben. Das Haus, in dem Jesus lehrt. Wer ist im Haus? Wer ist bei Jesus? Seine neue Familie. Die, die Gottes Willen tun. Und wer ist draußen? Seine eigene, seine leibliche Familie. Die, die meinen, sie würden Jesus besonders nahestehen und es darüber versäumen, sich nach seinem Willen auszurichten. Wenn man an die drinnen denkt, ist es ein wunderbares Bild. Wenn man an die draußen denkt, ist es ein dramatisches Bild, ein herausforderndes Bild. Auch eine Herausforderung für uns. Wo stehen wir und wohin gehen wir? Jetzt möchte ich noch beten. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir deine Brüder und Schwestern sein können, dass wir das werden können. Danke, dass du diese neue Familie ins Leben gerufen hast. Etwas komplett Neues, das hat es bis dahin nicht gegeben. Für die Juden war es so wichtig, von wem sie abstammten, von Abraham, ihrem Vater. Bei dir hat das nicht mehr gezählt. Für viele Machthaber in dieser Welt war es entscheidend wichtig, dass sie einen Familienclan um sich geschart haben, um ihre Macht zu sichern. Und dass sie alles versuchten, um ihre eigenen Angehörigen auf die Ministersessel zu hieven, das hat alles bei dir nicht funktioniert. Du hast es nicht so rumprobiert. Du hast einen ganz neuen Weg eingeschlagen, einen Weg der Freiheit und Freiwilligkeit, einen Weg auf einer viel höheren Ebene, einen Weg, der nicht untergeht, wenn diese Erde zu Ende ist, sondern der direkt in den Himmel führt und der uns ewiges Leben gibt. Danke, Herr, für deine überzeugenden Worte, für deine überzeugenden Taten. Damals haben so viele sich überzeugen lassen und durch all die Jahrhunderte immer mehr. Danke, dass aus dieser kleinen Anfangsfamilie eine riesige Familie geworden ist und dass wir uns einmal vor deinem Thron alle treffen werden und sie dann alle sehen werden und miteinander glücklich sein werden, deine Brüder und Schwestern sein zu dürfen. Danke, Herr, dass du uns in die allerbeste Familie aufgenommen hast, mit dem allerbesten Herrn, den es gibt. Dass du dich nicht schämst, wie die Bibel sagt, uns deine Brüder und Schwestern zu nennen, trotz unserer Fehler, trotz unserer Schwächen. Du siehst unser Herz und wir können nur bitten und es dir immer wieder sagen, dass wir dir von Herzen gehören möchten und deinen Weg gehen wollen und uns ganz an dir ausrichten. Danke, dass wir dich haben. Amen.